3. Bärbel Schäfer live.
Unser Thema heute an diesem Sonntag, der Welt-AIDS-Tag, der wurde ja gestern am 1.12. weltweit gefeiert, ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber es wurde Solidarität bekundet, es wurde aufmerksam gemacht auf das Thema und wir fragen uns heute, wie gefährlich ist diese Krankheit? Und ich bin jetzt im Gespräch mit Dr. Ulrich Heide, geschäftsführender Vorstand der Deutschen AIDS-Stiftung. Guten Morgen, Herr Dr. Heide.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, der 1.12. ist der Tag der Solidarität. Wird HIV und AIDS noch als gesellschaftliches Problem eigentlich wahrgenommen?
Bei uns sicherlich zu wenig. Zum Beispiel ein Faktum ist kaum jemandem bekannt, nämlich wir haben mittlerweile ungefähr 78.000 Menschen mit der Infektion, die in Deutschland, also mit uns, unter uns leben. Und diese Zahl ist ungefähr 2,5-mal so hoch wie vor 15, vor 20 Jahren, als HIV und AIDS im Grunde noch ein weit intensiver in der Öffentlichkeit diskutiertes Thema waren, als es wirklich ein Medienthema war.
Und das liegt eben daran, dass die medizinische Entwicklung in den letzten Jahren vorangeschritten ist und wer sich infiziert hat, kann medikamentös eingestellt werden. Ist das der Grund?
Ja, das ist der wesentliche Grund. Also in dem Sinne natürlich eine positive Entwicklung. Wir haben seit 1996, 97 die sogenannten Kombinationstherapien, also Medikamente, die in ihrem Zusammenspiel die Vermehrung der Viren deutlich begrenzen. Wir haben nach wie vor keine Heilung, auch das muss ja deutlich gesagt werden. Aber wir haben nicht mehr die Situation, dass Menschen, die an AIDS erkranken, im Grunde nur noch wenige Monate oder damals gingen wir von maximal 2 Jahren Lebenserwartung aus, sondern wir können im Moment davon ausgehen, dass gut behandelte Menschen mit HIV über mehrere Jahrzehnte leben können. Aber auch das muss hinzugesagt werden, nicht alle, die in Behandlung sind, haben denselben Benefit, haben dieselben gesundheitlichen Vorteile von dieser Behandlung, wie ich sie gerade angedeutet habe.
Also wenn wir wissen, alleine im Jahr 2012, das neigt sich ja jetzt langsam dem Ende, gab es rund 3.400 Neuinfektionen in Deutschland. Das heißt, die Bedrohung ist noch da. HIV-Virus ist aktiv. Jede neue Generation, die auch anfängt, wieder Sexualität zu leben, heißt ja eben auch, braucht eine neue Aufklärung und braucht ein neues Bewusstsein bei dieser Thematik. Ist das auch Aufgabe der AIDS-Stiftung?
Nein, wir haben im Grunde eine Aufgabenteilung in Deutschland, die in etwa so aussieht. Staatliche Stellen, vor allem die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, informiert die breite Bevölkerung, die Gesamtbevölkerung. Also beispielsweise mit der Kampagne zu Liebesorten. Das Ganze steht seit 2,5 Jahrzehnten unter der Überschrift AIDS keine Chance. Wir kennen all diese Spots, wir kennen Plakate. Wir haben mit der Deutschen AIDS-Hilfe, also dem Dachverband der regionalen, lokalen AIDS-Hilfen, eine Institution, die für bestimmte Zielgruppen, nämlich die, die am stärksten betroffen und gefährdet sind, das sind Männer, die Sex mit Männern haben und das sind intravenös Drogengebrauchende, die Aufklärung, die Prävention, die Information vornimmt und die Deutsche AIDS-Stiftung leistet vor allem soziale, finanzielle Unterstützung für Menschen, die bereits infiziert oder erkrankt sind und in der Regel für diejenigen, die aufgrund der Erkrankung arbeits- und erwerbsunfähig geworden sind.
Wie sieht es denn aus, weil die Kampagne in diesem Jahr positiv auch zusammenleben, hat ja auch sehr viel mit dem Arbeitsmarkt zu tun. Sind denn viele der HIV-Infizierten am Arbeitsmarkt tätig?
Also wir gehen davon aus, dass ungefähr 2/3 der Infizierten in Deutschland so leistungsfähig sind, so fit sind, dass sie im Berufsleben stehen bzw. einer Ausbildung nachgehen. Das heißt aber im Umkehrschluss natürlich auch, 1/3 ist das nicht. Und wir sehen zunehmend, dass Menschen, die lange in Behandlung sind, was zunächst natürlich ein Vorteil ist, weil das steht ja dafür, dass sie länger leben, aber Menschen, die lange in Behandlung sind, beispielsweise für unsere Gesellschaft typische Alterserkrankungen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, teilweise aber auch hin bis zur Demenz, deutlich eher zeigen und entwickeln, als das für ihr Alter typisch wäre.
Jetzt möchte ich Sie ganz gerne noch zu einem Thema etwas fragen, Herr Dr. Heide, was jetzt seit zwei Tagen ganz aktuell ist. In einem Bundesland, Sachsen-Anhalt genau, soll es einen AIDS-Zwangstest geben für sogenannte Risikogruppen. AIDS-Hilfen und alle Verbände laufen natürlich Sturm und sagen, die Grundrechte von HIV und Hepatitis Erkrankten werden damit verletzt. Was sagen Sie denn dazu?
Ja, diese Argumente sind sicherlich richtig. Also es wäre eine Grundrechtsverletzung. Ich würde aber zunächst mal sagen, es wäre auch einfach dumm, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Diese Diskussion haben wir vor 25 Jahren gehabt und Frau Süßmuth hat dann einmal zu Recht gefragt, wie oft bitteschön soll getestet werden? Hm. Jeden Vormittag. Und im Übrigen würde selbst der Test nur sehr bedingt aussagefähig sein, weil ein Test im Grunde, oder der HIV-Antikörpertest, muss ich sagen, im Grunde immer die Situation nur widerspiegelt, die man acht Wochen bis drei Monate vorm Test hatte. Also eine kurzfristig vorm Test eingetretene Neuinfektion würde der Test überhaupt nicht zeigen.
Und jetzt ist es ja so, dass es beim Verdacht auf eine HIV-Infektion ein Test eigentlich nur dann möglich ist, wenn der Betroffene selbst dann zustimmt.
Völlig richtig. Dazu kann man allerdings nur zuraten, weil Behandlung natürlich nur dann möglich ist, wenn der Betroffene und sein behandelnder Arzt über die Infektion Bescheid weiß. Und je eher bei einem Infizierten sozusagen der richtige Behandlungszeitpunkt gefunden wird, der nicht automatisch unmittelbar nach der Infektion sein müsste, aber der sein muss, wenn die Viruslast bei dem Infizierten zunimmt, wenn die Antikörper, also das Immunsystem, schwächer wird, der kann halt nur festgelegt werden, wenn Menschen, die um ihre Infektion wissen, in Therapie bzw. zunächst mal in Diagnose, also auf jeden Fall in Behandlung sind.
Dr. Ulrich Heide, Sie sind geschäftsführender Vorstand der Deutschen AIDS-Stiftung und ich bedanke mich bei Ihnen für dieses Gespräch am Sonntagmorgen und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche einen schönen ersten Advent.
Danke. Tschüss. Positiv zusammenleben ist der Titel der Kampagne zum Welt-AIDS-Tag, eine Gemeinschaftsaktion der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Partnerschaft mit dem Bundesministerium für Gesundheit, der Deutschen AIDS-Hilfe und der Deutschen AIDS-Stiftung. Die haben das alle zusammen umgesetzt. Und einen wichtigen Teil dieser Kampagne tragen direkt Betroffene, wie David aus Berlin. Er ist 45 Jahre alt und HIV-positiv. Hallo.
Hallo.
Ja, der Titel der Kampagne Positiv zusammenleben. Wie wichtig ist Ihnen denn eigentlich dieser Titel?
Das ist für mich sehr wichtig, ja. Damit halt ein neues Bild gesetzt wird über die Thematik HIV und AIDS. Es ist halt noch bei vielen Menschen in den Köpfen so das alte Bild von AIDS. Das heißt, Diagnose haben, dann innerhalb von drei Monaten sterben oder drei Jahren sterben und man sieht irgendwie aus, total ausgemergelt und ja, halb tot.
Aber es hat so viele Kampagnen schon gegeben. So lange gibt es schon AIDS-Aufklärung. Warum ist das noch in allen Köpfen drin?
Es gibt seit 30 Jahren Kampagnen, aber die Kampagnen sind alles Aufklärungskampagnen, also Präventionskampagnen. Das heißt, wir haben in den 30 Jahren erfahren, wie man sich ein Präservativ überstülpt, wie man geschützten Geschlechtsverkehr hat und. Aber so die Thematik, wie sehen HIV-positive Menschen aus, wie ist der Umgang mit denen und so, und das gibt es halt noch nicht so lange. Das wurde vor 3 Jahren, gab es die erste Kampagne davon, beziehungsweise vor 2 Jahren, wir sind jetzt im 3. Jahr, gab es diese Kampagne, wo halt HIV-positive Menschen ihr Gesicht gezeigt haben zu diesem Thema, zu dieser Krankheit.
Und genau das, David, haben Sie ja auch getan. Sie haben sich für diese Kampagne Positiv zusammenleben dazu bereit erklärt, sich zu zeigen, sich eben auch öffentlich zu machen, auf bundesweiten Plakaten. Auf dem Plakat der Kampagne, das Sie zeigt, sieht man Sie und den Satz, ich habe HIV und die Akzeptanz meines Chefs. Ihr Nachname steht aber nicht drauf. Warum eigentlich nicht?
Mein Arbeitgeber weiß, dass ich HIV-positiv bin, das wissen auch mehrere Kollegen jetzt, mittlerweile wissen es alle Kollegen. Ich bin ja schon seit 23. Oktober bundesweit auf Plakaten zu sehen, aber mit dem Nachnamen wollten wir am Anfang nicht rausrücken. Mhm. Und das war eine Abmachung mit meinem Chef, weil wir mit Ämtern zusammenarbeiten, okay, und wir da noch ein Stück weit nicht wussten, wie reagieren die da drauf, wenn da noch der Nachname mit erscheint.
Können Sie sich noch an den Tag erinnern, als Sie den Test gemacht haben und dann das Ergebnis kam?
Ja, das war... Also für mich war es kein Schock gewesen in dem Sinne. lebte damals schon mit einem HIV-Positiven zusammen. Ich habe gesehen, wie man mit HIV umgeht, wie man mit HIV leben kann, dass es ein ganz normales Leben ist. Ich habe halt selber Sex betrieben, aber es passiert trotzdem, es kann passieren. Wie gesagt, Kondome sind kein hundertprozentiger Schutz, sondern es ist einfach nur eine Verhütung, die helfen kann, aber nicht 100%. Und da waren halt 3%, wo es mich halt erwischt hat.
Jetzt ist es ja so, dass es mittlerweile flächendeckend in unserem Land, in jeder größeren Stadt, eine AIDS-Beratungsstelle gibt. War so ein Ort für Sie dann eine Anlaufstelle? Oder wen haben Sie angesprochen in dieser Situation dann? War Hilfe für Sie notwendig?
Hilfe war für mich nicht notwendig. Ich musste Hilfestellung leisten bei den Menschen, denen ich es mitgeteilt habe. Also es war dann meistens so gewesen, dass die dann heulend vor mir saßen und ich die aufbauen musste, wo ich immer für mich dachte, hey Kinder, ich bin der Betroffene, nicht ihr. Hilfestellung habe ich mir bei AIDS-Hilfen keine gesucht, weil ich mich mit AIDS-Hilfen identifiziert habe. Wie gesagt, ich habe kein AIDS, sondern ich bin HIV-positiv.
Und was heißt das jetzt für Ihren Alltag? Wie leben Sie, David, mit HIV?
Also da gibt es nichts irgendwie, wo ich sagen kann, ich bin jetzt irgendwas Besonderes oder Besonderrecht. Das mag ich auch gar nicht. Ich will ein ganz normaler Mensch sein wie du und ich. Ich habe eine Infektion, ich habe den HIV-Virus in mir drin. Damit lebe ich. Ich lebe mit dem Virus, aber nicht für meinen Virus. Ich gehe ganz normal arbeiten. Ich muss auch arbeiten gehen, weil es zahlt mir keiner die Miete, es zahlt mir auch keiner meine Rechnung. Also muss ich dafür arbeiten gehen.
Jetzt ist es ja so, David, dass Ihr Arbeitgeber Bescheid weiß, Ihr privates und Ihr berufliches Umfeld weiß, dass Sie HIV-positiv sind und gehen damit, so wirkt es jetzt auf mich auf jeden Fall, damit offen um. Ist das eine außergewöhnliche Situation, in der Sie leben, oder ist es mittlerweile Alltag, wenn man im Umfeld sagt, ich habe HIV?
Es ist keine außergewöhnliche Situation. Es gibt Menschen, die sind in der gleichen Situation, in der glücklichen Lage, so eine Situation zu haben. Es gibt aber leider immer noch Menschen, die damit ein starkes Problem haben, sich zu outen. Sie würden es halt gerne, aber den Schritt nicht wagen. Jetzt kommt dazu, ich lebe in einer Großstadt wie Berlin. Es ist Denken nochmal ganz anders. Ich glaube, wenn ich auf dem Land gelebt hätte, in Pusemuckel irgendwo mit 500 Einwohnern, da wüsste ich nicht, ob ich diesen Schritt gewagt hätte, halt mich so zu outen. Es gibt immer noch Diskriminierung, es gibt immer noch genug Menschen, die halt sich nicht wagen zu outen, weil sie halt Angst davor haben.
Was kann man den Menschen abschließend bei unserem Gespräch jetzt noch mit auf den Weg geben? Was kann man denen noch sagen, um ihnen diese Angst zu nehmen?
Man kann einfach nur sagen, traut euch. Ich habe das gemacht, dass ich mich zuerst bei meiner Betriebsrätin geoutet habe, die auch eine gute Freundin von mir war. Die hat bei unserem Chef vorgefühlt und da stieß sie auf offene Ohren und danach habe ich mich geoutet. Das war dann halt alles okay für mich gewesen. Das ist auch eine ganz individuelle Entscheidung, sowas. Das muss jeder auch für sich selbst wissen oder treffen, so eine Entscheidung.
Aber Angst ist eben immer noch ein Teil bei dieser Thematik. Die gilt es eben abzubauen. Ihr Vorschlag ist dort eben, das offene Gespräch zu suchen. Und ich bedanke mich für unser Gespräch an diesem Vormittag.
Wunderbar, ich danke auch.
Gestern, am 1. Dezember, war der internationale Welt-AIDS-Tag. Das ist der Tag, an dem man weltweit auf die Probleme von AIDS und HIV aufmerksam macht. Ganz besonders auf Ausgrenzung, auf Diskriminierung. Und ganz wichtige Arbeit leisten in diesem Fall die AIDS-Hilfen. Auch die AIDS-Hilfe in Frankfurt. Und ich bin jetzt im Gespräch mit Iris Hufnagel. Die ist dort nämlich tätig. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, Sie sind Sozialpädagogin und an der AIDS-Hilfe in Frankfurt tätig. Wer sucht denn in Ihrer Einrichtung Hilfe?
Ja, in die Beratung kommen also ganz unterschiedlich Menschen, die teilweise ganz frisch erst von der Infektion erfahren haben, die sich dann manchmal in einer Krisensituation befinden und sehr kurzfristig und spontan Hilfe suchen. Das versuchen wir auch immer möglich zu machen, weil manche kommen auch sozusagen irgendwie von einem Test, den sie vielleicht bei einem Labor gemacht haben oder bei einem Hausarzt, der sie nicht wirklich dann aufgeklärt hat, mit ihnen wirklich gesprochen hat, was es jetzt bedeutet, ja, so eine Diagnose zu bekommen. Und dann holen wir das nochmal nach und schauen einfach, wie geht's der Person. Das ist auch sehr unterschiedlich, wie so ein Ergebnis aufgenommen wird. Und da gucken wir einfach auch, wie passt das.
Und was können Sie zusätzlich zu dem, was der Arzt wird wahrscheinlich die nüchternen Fakten, das Ergebnis dann liefern aus medizinischer Sicht. Was ist dann Ihre zusätzliche Aufgabe? Welche Informationen liefern Sie?
Eigentlich geht es darum zu schauen, wie geht die Person jetzt mit dieser Diagnose um. Das ist sehr unterschiedlich. Manche sind etwas vorbereiteter, wissen und wussten, dass sie in Risikosituationen hatten, eingegangen sind. Und anderes trifft es sehr unvorbereitet. Da ist einfach unsere Arbeit nochmal so ein bisschen, ich sag mal, eine Krisenintervention, auch zu gucken, mit wem spreche ich darüber? Wie kann ich mit meinem Umfeld jetzt umgehen? Was sind jetzt so die nächsten Punkte? Was muss ich mit dem Arzt besprechen? Zu welchem Arzt gehe ich überhaupt? Mhm. Muss ich schon Medikamente nehmen? Wie ist der Verlauf von HIV heute? Wann sage ich das mit meiner HIV-Infektion? Wie sage ich das? Wem sage ich das? Muss ich das dem Arbeitgeber sagen bei der Stellensuche? Das sind eigentlich so die Sachen, die Sie dann besprechen.
Sie betreuen auch Verwandte, Angehörige, Freunde, Partner von Infizierten. Sie machen diese präventive Betreuung eben auch an Schulen zum Schutz vor AIDS. Aber stellen Sie denn fest, und Sie machen die Arbeit ja schon seit 10 Jahren, es gibt immer noch wieder ganz naive Fragen, von denen man eigentlich denkt, hey, das müssen wir doch eigentlich alle mittlerweile wissen.
Ja, also es gibt immer wieder die Situation, dass man sozusagen überrascht ist, auch wie der Kenntnisstand ist. Dann gibt es auch Sachen, die einfach in der Öffentlichkeit nicht so bekannt sind, dass es auch viel um Viruslast geht. Also gerade für Paare spielt das eine große Rolle, wenn einer positiv ist, einer negativ. Also zu wissen, wie hoch ist das Risiko für den Nicht-Infizierten eigentlich und wobei entsteht Risiko. Also ein Risikomanagement nennen wir das. Schauen, wie kann der negative Partner sichern, dass er sich nicht infiziert.
Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, ist das ja auch eine große emotionale und psychologische Arbeit, die Sie eben auch leisten. Ich weiß, dass es eben auch eine Gruppe von Betroffenen gibt, die auch fast ein Drittel ihrer Beratungsprogrammes und der Zeit auch in Anspruch nehmen. Das sind Migrantinnen.
Ja.
Vielleicht können Sie noch ganz kurz sagen, wie dort die Situation ist, Frau Hufnagel.
Ja. Also bei den Migranten ist es so, dass sie oft aus Ländern kommen, wo HIV/AIDS natürlich noch, sag ich mal, eine Diagnose ist, die ziemlich sicher zum Tod führt. Das sind die Ängste und die Bilder, mit denen die Menschen auch hier noch in der Beratung auftauchen. Ja, das ist ein großes Tabu auch in der Szene der Migranten, darüber überhaupt zu sprechen, so wie das allgemein ein Tabu ist, aber da auch nochmal ganz besonders. Dann geht es auch um Fragen von Aufenthaltsmöglichkeiten, wenn Menschen jetzt nur einen vorübergehenden Aufenthalt in Deutschland haben. Also kann man den Aufenthalt hier sichern, dass sie sozusagen hier weiter auch Medikamente nehmen können, wenn sie das brauchen und sich sozusagen hier auch absichern können. Ja, so.
Also das, was es in Herkunftsländern eben häufig nicht gibt, eine medikamentöse Versorgung, das kann hier natürlich garantiert werden. Jetzt haben Sie gerade das Stichwort Tabu angesprochen. Mhm. AIDS ist bei vielen immer noch ein Tabu und um dieses zu brechen, gibt es eine ganz interessante Aktion der AIDS-Hilfe Frankfurt. Die läuft seit Ende November, genauer gesagt seit dem 26. November. Mhm. Die heißt stimmeninderstadt.de. Also da kann jeder mal draufklicken. Mhm. Was höre ich da?
Da hören Sie Interviews mit Menschen, die HIV-positiv sind, die einfach berichten, wie lebt es sich mit HIV heute? Weil das ist eigentlich so die Situation heute, dass wir davon ausgehen können und dürfen. Das ist auch sozusagen der Gewinn, dass Menschen, die sich infiziert haben, hoffentlich ein langes Leben haben und mit dieser Erkrankung leben.
Genau, und das ist ein sehr schönes, ich nenne das jetzt mal ein Ohrenfenster, weil man es ja hört. Das sollte man auf jeden Fall mal machen. Heute am Sonntag vielleicht mal stimmeninderstadt.de mal anklicken. Iris Hufnagel, Sie sind Sozialpädagogin bei der AIDS-Hilfe in Frankfurt tätig. Seit 10 Jahren leisten Sie da eine ganz tolle Arbeit. Dafür herzlichen Dank und auch für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch.
Tschüss.
Tschüss.
Unser Thema heute ist ja der Welt-AIDS-Tag und wir fragen uns, wie gefährlich ist die Krankheit? Ich glaube, allen ist klar, dass Ausgrenzung, Diskriminierung, mangelnde Aufklärung, das sind immer noch Kernthemen rund um diesen Welt-AIDS-Tag und die müssen immer noch bei HIV und AIDS angegangen werden. Ich begrüße jetzt Jo Bausch, den kennen wir alle und Sie sicherlich auch als glatzköpfigen Gerichtsmediziner aus dem Kölner Tatort. Er ist aber auch im wahren Leben hauptberuflich Arzt und er engagiert sich rund um das Thema AIDS. Guten Morgen, Herr Bausch.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, Sie sitzen ja im Kuratorium der AIDS-Hilfe NRW. Wir haben den Welt-AIDS-Tag gestern gehabt. Alle wissen, was die rote Schleife mittlerweile bedeutet. Es gibt Aufklärungsarbeit in unserem Land zum Thema AIDS schon seit einigen Jahren. Ist AIDS und HIV dennoch ein Tabu?
Ich denke, es ist immer noch ein Tabu, weil die Art und Weise, wie wir es ignorieren, spricht jedenfalls dafür, dass es nach wie vor ein Tabu ist.
Wie merken Sie denn diese Ignoranz?
Ich merke die Ignoranz daran, dass ich bei Patienten, die ich habe oder bei Menschen, die ich treffe und über HIV rede und über Verhütung rede, dass man dann betreten nach unten guckt und man hat das Gefühl, die ganze Werbung, die wir seit 15, 20 Jahren machen, wird so als Tottenwitz eigentlich wahrgenommen. Das trifft die anderen, das trifft die Schwulen und Gott weiß jemand, aber nicht uns.
Aber das käme doch einem Versagen all der Aufklärungsarbeit gleich.
Nein, das zeigt nur, dass wir nicht nachlassen dürfen in dieser Aufklärung und dass wir immer noch, wir machen ja schon eine ganze Menge, aber dass wir halt noch mehr und noch stetigeres machen müssen und dass wir halt überlegen müssen, wie erreichen wir die Leute, die wir erreichen wollen. Und das sind ja gerade jetzt auch die Jugendlichen, die Heterosexuellen, aber auch die jungen Homosexuellen.
Also das heißt, jede neue Generation, die immer wieder auch ihre Sexualität lebt und auslebt, muss eigentlich auch immer wieder neu aufgeklärt werden?
Das scheint so zu sein. Also offensichtlich ist es so, dass zumindest die Älteren von uns, also diejenigen, die die ersten Phasen erlebt haben, dass die anscheinend nicht nachhaltig genug ihre Kinder oder die nachfolgende Generation aufklären.
Sie sind ja Arzt der Justizvollzugsanstalt in Werl. Sie sind Mitglied des Kuratoriums der AIDS-Hilfe NRW. Wir kennen Sie als Schauspieler, wir kennen Sie auch als Autor. Haben Sie denn als Knastarzt nochmal einen ganz besonderen Blick auf die Situation im Strafvollzug zum Thema AIDS und HIV?
Naja, also wir haben natürlich im Strafvollzug in den letzten Jahren eine gleichbleibend hohe Rate an Insassen mit HIV und späteren Phasen von der Erkrankung und mit den Konsequenzen halt diese Krankheit eben auch in Haft erleben zu müssen, also unter besonderen Bedingungen.
Mhm. Was heißt das, Probleme dann dort zu lösen? Wie geht man damit um, anders als in der Freiheit?
Naja, ich meine, das ist so eine lebensbeeinträchtigende, doch eine sehr beeinträchtigende und letztendlich vielleicht auch lebenslimitierende Erkrankung, ausgerechnet in Haft erleben zu müssen, ist für viele ja doch etwas, was sie noch besonders belastet. Bei vielen ist es auch so, dass die Diagnose erst in Haft gestellt wird, weil sie vorher die Augen zugedrückt haben, haben gehofft, dass es nochmal gut gegangen ist. Und das ist immer wieder eine besondere Situation, jemanden dann, der gerade inhaftiert ist und der jetzt sich zum ersten Mal seit langer Zeit untersuchen lässt, den über die Tatsache einer HIV-Erkrankung zu informieren und aufzuklären.
Nun gibt es eben auch Aufklärungshilfe und Hilfestellung in jeglicher Form über die AIDS-Hilfen, die es ja bundesweit in ganz vielen Städten eben gibt. Wie wichtig ist die Arbeit der AIDS-Hilfe in Ihren Augen?
Die ist nach wie vor unentbehrlich, die Arbeit der AIDS-Hilfen, dass sie Anlaufstelle sind für Menschen, die unsicher sind oder die HIV erkrankt sind. Es sind immer noch sozusagen auch Menschen, die auf Widerstände und auf Ablehnung stoßen. Und deshalb ist die Arbeit der AIDS-Hilfen ungemein wichtig, weil sie halt einfach Informationen bündeln und halt eben auch Menschen zusammenbringen und jetzt auch neuerdings in den letzten Jahren halt den älteren HIV-Positiven, die nun mal jetzt irgendwann mal nach 30, 25 Jahren von Behandlung halt ins Sterben kommen, denen halt eben auch Räumlichkeiten geben, Hospize geben, die speziell für sie ausgelegt sind.
Was ist Ihnen, Herr Bausch, denn ganz persönlich wichtig, was unsere Hörer aus diesem Gespräch im Umgang mit AIDS und HIV vielleicht mitnehmen sollten?
Ich denke nach wie vor, also die große Gefahr ist, dass wir heute im Zeitalter von Medikamenten, die wir haben, wo man sagt, man kann das alles, die Viruslast unter Null drucken, man kann sich also sozusagen auch infizieren. Die Infektion hat ihren Schrecken verloren für viele und das führt genau dazu, dass wir halt eben argloser und sorgloser damit umgehen. Und das muss man nochmal sagen. Natürlich können wir es Gott sei Dank behandeln. Aber wir wissen auch nicht, wie lange. Und wenn wir da erst mal Resistenzen haben und so eine Medikation, ist das sehr, sehr eingreifend. Also bitte, man kann es doch behandeln, Gott sei Dank. Aber das sollte nicht dazu führen, dass wir sorglos werden.
Sagt Joe Bausch, leitender Arzt der Justizvollzugsanstalt in Werl. Herzlichen Dank.
Gerne.
HR3. Bärbel Schäfer live.
Alles, was dich bewegt.